Polizei ist hier. Na komm.
Du schon wieder.
Also ich finde, auf der Straße zu landen ist ja im Grunde, viel schlimmer kann es ja nicht werden. Ich glaube, dass das natürlich was mit dem Selbstbild macht und in einer Gesellschaft, die sehr leistungsbezogen ist, so offensichtlich, so komplett gescheitert zu sein, das ist sehr beschämend.
So lässt man ja niemanden, der so kratzelt.
Die Leute werden abgewertet. Die Leute werden auch im Krankenhaus abgewertet, ja.
Dass es eine extreme Mehrbelastung bedeutet für alle Beteiligten. Und dass am Ende meistens niemand zufrieden ist, weder der Obdachlose oder die Obdachlose noch das Personal.
Für mich ist es wie so eine Parallelwelt, wie so ein Paralleluniversum. Und ich will da manchmal mehr drüber wissen und da die Kulissen schauen und irgendwie das alles irgendwie verstehen.
Es ist eine frostige, sternlose Nacht in Berlin. Die Luft ist kalt, der Atem sichtbar. Ein feiner Nebel zieht sich entlang der Warschauer Straße. Es ist fast Mitternacht. Nur noch wenige Menschen sind unterwegs. Während die meisten in ihrem warmen Zimmer zu Hause sitzen, beginnt für andere eine lange Nacht auf der Straße. Ein kleiner Transporter biegt langsam um die Ecke. Seine Scheinwerfer erhellen die Dunkelheit und das leise Brummen des Motors ist eines der wenigen Geräusche in dieser fast gespenstischen Stille. Der Transporter ist kein gewöhnlicher Transporter. Es ist der Kältebus der Berliner Stadtmission. Und die Mission lautet, Obdachlosen helfen. Und sie bewahren vor dem Kältetod. Das Kältebus-Team spendet Wärme, zum Beispiel durch warme Mahlzeiten, warme Schlafsäcke, warme Getränke und menschliche Barmherzigkeit. Obdachlosigkeit ist hart, aber im Winter noch viel härter. Und der Kältebus ist ein Paradebeispiel, wie die Notversorgung der besonders vulnerablen Gruppe aussehen kann. Obdachlose fallen aus den Strukturen der Gesellschaft und damit auch aus dem Gesundheitssystem. Berlin gilt als Hauptstadt der Obdachlosigkeit. Nichts, worauf man stolz ist. Aber in keiner anderen Metropole Deutschlands leben so viele Menschen auf der Straße wie hier. Wusstest du, dass es noch nicht einmal eine offizielle Statistik gibt? Die absolute Zahl der Obdachlosen in Berlin wird zwischen 2.000 und 10.000 geschätzt. Wie viele tatsächlich betroffen sind, das weiß allerdings keiner so genau. Wie vielen obdachlosen Menschen geholfen werden kann, das weiß erst recht niemand. Aber es gibt sie eben, die Helfenden. Menschen aus der sozialen Arbeit, Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte. Und auch wir als aufmerksame Passanten. Warum stellt die Versorgung obdachloser Menschen eine Herausforderung dar, sowohl medizinisch als auch menschlich? Liegt es am System? Liegt es am Stigma? Mit welchem Blick gehen Medizinerinnen und Mediziner durch eine Stadt wie Berlin? Und wie erfolgreich sind neue soziale Ansätze wie Housing First, um Obdachlosigkeit nachhaltig zu überwinden? Heutige Station: auf den Straßen Berlins zwischen Rettungsstelle im Vivantes-Klinikum, im Friedrichshain und der Berliner Stadtmission. Ich bin Nelly und das ist die zweite Folge der zweiten Staffel von Echt krank.
Die Leute werden so von der Feuerwehr gebracht. Und ich sehe schon, du siehst ja schon, wenn die aus dem Rettungswagen gebracht werden so, und dann kommen die so reingefahren. Oh, da ist irgendwie jemand, der in diese Kategorie passt.
Wir sind in der zentralen Notaufnahme. Berlin-Friedrichshain.
Weil die haben keinen Monitor manchmal dran. Ne? Dann sind die da so halb so zugedeckt und du weißt schon, okay. Dann hört man sich so die Übergabe an. Ja, der wurde da gefunden und bla bla. Ich so, na, habt ihr irgendwelche Werte gemessen bei ihm? Und so, naja, nee, Blutdruck hat er abgelehnt und so Sachen, ne?
Das ist Richie. Richie ist
Gesundheits- und Krankenpfleger auf der Rettungsstelle im Vivantes-Klinikum in Friedrichshain.
Die Rettungsstelle ist die erste Anlaufstelle im Krankenhaus für Menschen mit akuten Beschwerden. Sie ist durchgehend geöffnet und damit oft auch erste Anlaufstelle für obdachlose Menschen.
Da weiß ich natürlich, dass das auch eine Frage der Kommunikation ist. Wenn der denn da auf der Trage bei mir liegt und ich gehe mal hin und sag mal kurz, wegen irgendwie Hallo oder mach mich mal irgendwie bemerkbar, anstatt einfach nur da rumzuruppen an irgendeinem Arm, naja klar, dann wehrt er natürlich ab. Wenn ich aber sage, ey, irgendwie, dass man irgendwie zu verstehen gibt der Person, dass man jetzt hier mal einen Blutdruck messen will, dann klappt das manchmal einfach auch. Ich glaube, weil ich liebe manchmal diese Situation, das so ein bisschen vorzuspielen, an der Triage meine ich jetzt, an dieser Ersteinschätzung, wo der Schnittpunkt zwischen Rettungsdienst und Krankenhaus ist, dass ich einfach dann mal kurz da Hallo sage und da so dann offensichtlich so einen Blutdruck messe, dass Leute auch mal sehen, ah, so kann das auch funktionieren. Das ist ein bisschen Aufklärungsarbeit.
Speziell in der Rettungsstelle ist Obdachlosigkeit daher.
Das ist ein dauerpräsentes Thema. Also das ist ja ein multifaktorielles Problem.
Das ist Benjamin Irmscher. Er ist
Oberarzt in der Rettungsstelle vom Vivantes Klinikum in Friedrichshain hier in Berlin. Die Obdachlosigkeit geht ganz, ganz häufig einher mit psychischen Erkrankungen im Sinne von Suchterkrankungen und auch wirklich inhärent psychischen Erkrankungen wie Psychosen, Schizophrenie, vielleicht auch Depressionen. Und natürlich wäre es total sinnvoll, wenn psychische Probleme bestehen wie Suchterkrankungen oder Psychosen, was ich eben gesagt habe, dass man sich früher an eine Stelle wendet, wo einem geholfen werden kann, sprich eine Psychiatrie, niedergelassene Psychiater, Psychiaterin. Wenn man einmal so weit ist, dass die Obdachlosigkeit schon eingetreten ist, dann ist es extrem schwierig, diese Leute aus diesem Gebilde wieder rauszuholen. Ich sehe selten Leute, wo man das Gefühl hat, da könnte man vielleicht noch was reißen.
Um die Situation einmal zu verdeutlichen. Mehr als 2/3 aller wohnungslosen Menschen leiden unter psychischen Erkrankungen. Und trotzdem kommen viele Obdachlose erstmal kurzfristig in die Rettungsstelle, obwohl sie in den meisten Fällen eine langfristige psychologische Versorgung benötigen.
Ich habe im Krankenhaus eigentlich 2 Wege, wo ich jemanden hinschicken kann. Ich kann jemanden stationär aufnehmen oder ich kann jemanden nach Hause entlassen. Stationär aufnehmen machen wir, wenn es ein akutes medizinisches Problem gibt. Aber selbst da, selbst wenn die ein akutes medizinisches Problem haben, eine Lungenentzündung zum Beispiel, selbst da sehen wir dann, hat sich 2 Tage später von Station entfernt, ohne Rücksprache. Ja, die kriegen dann halt Suchtdruck auf Station und sind weg. Oder wir sagen, wir würden sie aufnehmen, aber sie wollen nicht. Und das ist halt immer das höchste Gut, der Wille des Menschen, den können wir nicht übergehen. Weil wir wissen, wir lassen ihm seinen Willen, er geht, aber das ist ein Kreislauf. Der geht raus, der trinkt, legt sich irgendwo hin, Rettungsdienst kommt, bringt ihn zurück ins Krankenhaus, nüchtert aus, verlässt Krankenhaus, besorgt sich Alkohol. Und das ist ein Ping-Pong-Spiel.
Von einem Bild müssen wir uns direkt verabschieden. Es gibt nicht den einen Obdachlosen. Verschiedene Vergangenheiten, verschiedene Verfassungen, verschiedene Begleiterkrankungen. Doch in den Zahlen werden sie alle zusammengefasst. Wobei ehrlich gesagt, welche konkreten Zahlen? Wie zu Beginn schon gesagt, offizielle Statistiken gibt es oft keine.
Vor 2-3 Jahren haben sie mal die Obdachlosen in Berlin gezählt. Da kam eine Nummer von 2000 raus und habe ich nur gedacht, gefühlt leben 2000 in unserem Einzugsgebiet allein schon. Ohne dass ich das jetzt belegen kann. Das ist ein reines Gefühl. Ja, aber da haben sie auch gesagt, gut, die Schwankungsbreite ist wahrscheinlich plus minus 500% oder so.
In Deutschland sind auch natürlich wieder nur Schätzungen zufolge, etwa 50.000 Menschen obdachlos, Tendenz steigend.
Gefühlt ist der typische Obdachlose irgendwo zwischen 35 und 50.
Und?
Definitiv männlich. Also mit riesen Abstand. Also ich glaube, wir haben geschätzt, würde ich sagen, 95% Männer. Ganz, ganz, ganz viele aus dem osteuropäischen Ausland mit Sprachbarriere. Ganz, ganz viele auch nicht versichert. Ja, und wir haben halt auch nicht rund um die Uhr jemanden da, der Polnisch spricht oder Russisch spricht oder wo auch immer die Leute herkommen.
Welche Konsequenzen ein fehlender Versicherungsschutz für das Krankenhaus bedeutet, aber auch für die Versorgung, dazu später mehr. Bei einer Sache sind wir uns alle einig. Kein Mensch lebt freiwillig auf der Straße. Es sind viele Faktoren und individuelle Lebensumstände, die Obdachlosigkeit begünstigen. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall, Sucht, Traumata, Schicksalsschläge. Das Leben hätte auch anders laufen können. Einig sind wir uns auch bei einer weiteren Sache. Die Menschen auf der Straße leben in menschenunwürdigen Zuständen.
Der Krasse ist ja, wie zäh so Körper werden können. Wie Wahnsinn. Die Leute sind manchmal schon ganz gelb, schon ekterisch, wie man so sagt, durch irgendwelche Lebererkrankung. Dann sind die völlig exsikiert und unterernährt und haben diese Wunden dazu. Da fragt man sich ja, da würde doch jeder von uns wahrscheinlich schon im Grab liegen. Also was der Körper für Resistenzen und für Energien und Überlebensstrategien. Ist einfach nur krass, sowas auch zu sehen. Ich möchte jetzt auch sagen, dass das eine richtige Herausforderung auch ist, die Leute so als Menschen zu sehen. Da muss man schon geübt sein und auch gewillt sein, irgendwie das umzusetzen. Also das fällt einem nicht so leicht, wenn man so eine Person sieht, die einfach kaum noch, ich sage jetzt wirklich so, die kaum noch menschlich aussieht. Das muss man sich mal überlegen. Wenn Leute wochenlang in ihren Exkrementen, in irgendwelchen zusammengefallenen Zelten wohnen, völlig verdreckte Hautfarbe haben. Also es findet auch ja, durch die Lebensumstände so eine Entmenschlichung rein optisch und so nach unseren Wahrnehmungen ja schon statt.
Echt krank ist bei uns, dass wir eigentlich alles sehen. Es ist manchmal schwierig und natürlich, wir sind auch nur Menschen, wir haben auch Ekel. Es ist nicht immer lecker. Ich sage immer, das, was wir sehen, das kann sich eigentlich kein Mensch außerhalb des Krankenhauses vorstellen, in was für einen Zustand Menschen kommen. Und da ist Maden noch nicht mal das Schlimmste, was wir sehen. Trotzdem ist es immer noch ein Mensch.
Also ich ziehe mir dann möglichst viel Schutzkram an, weil dann tut sich eine Welt auf, die wir aus unserer privilegierten Sicht manchmal gar nicht wahrnehmen. Parasiten in den Klamotten, in den Haaren, in den Körperhöhlen. Ich möchte jetzt immer wirklich so bildlich sagen, von Maden bis Fliegen über Flöhe und Läuse, alles, was so krabbeln kann. Damit muss man sich dann in dem Augenblick auseinandersetzen. Exkremente, die an der Haut und in den Sachen kleben, über Wochen. Und das entfaltet natürlich ein Spektrum an wahrnehmbaren Sinneseindrücken. Also die Gerüche ist Wahnsinn. Ich möchte damit einfach nur mal sagen, was das so bedeutet, auch so jemanden zu entkleiden, zu behandeln, erstmal die wichtigsten Sachen durchzuführen, dass eine Lebenssicherung irgendwie da ist. Und dann muss man die Person auch irgendwie vielleicht auch dann nochmal reinigen. Und da möchte ich sagen, da bin ich manchmal auch dann ein bisschen stolz. Wenn ich das in Mai gemacht habe, dann sage ich mir, das hast du heute gut gemacht. Also da möchte ich so zu stehen und sagen, da klopfe ich mir manchmal selber ein bisschen auf die Schulter, weil das wirklich eine Herausforderung ist.
Stolz sein, das darf Richie. Ich kann mir kaum vorstellen, wie herausfordernd seine Arbeit ist. Aber ganz ehrlich, was wären die Alternativen?
Ich meine, es geht für mich auch alternativlos. Diesen Menschen jetzt einfach, also den kannst du nicht rausschmeißen. Das ist völlig inhuman. Zu sagen, der ist ungepflegt, den behandeln wir nicht.
Stell dir vor, du wirst aus der Notaufnahme entlassen. Was machst du dann? Richtig, du gehst nach Hause. Obdachlose nicht. Obdachlose Menschen haben keinen Ort, an den sie zurückgehen können.
Aber ich habe nicht die Möglichkeit zu sagen, irgendwo anzurufen und zu sagen, Mensch, wir haben hier einen Obdachlosen. Ich glaube, es wäre gut, wenn der mal irgendwo eine Wohnung kriegt oder eine Unterkunft. Das ist das Nächste. Wir wissen überhaupt nicht, was mit denen passiert, sobald die unser Krankenhaus verlassen.
Berlin erwacht. Die U-Bahn fährt, Cafés öffnen ihre Türen. Während die Stadt in den Tag startet, gibt es Menschen, die schon längst wach sind. Nicht aus Wahl, sondern aus Not. Obdachlosigkeit kennt keine Tageszeit. Es gibt keinen Feierabend, keinen Urlaub, kein Wochenende. Stattdessen wenig Alltag, wenig Struktur. Wo beginnt das Leben auf der Straße und wo endet es? Und vor allem, wer schaut hin?
Einerseits ist es so sichtbar, auf der Warschauer Straße, am U-Bahnhof, Schlesische Straße, Schlesisches Tor. Überall sieht man Zelte, Unterkünfte. Also es ist ja sichtbar, aber wir nehmen es nicht so, oder ich auch, oder unsere Gesellschaft nimmt es nicht so wahr. Das ist so absurd. So, man nimmt es dann auch so hin und denkt sich so, naja, die Leute kommen so durch. Aber so richtig weiterdenken tut man ja irgendwie nicht. Also wahrscheinlich muss ich das einfach so stehen lassen. Dass einer, also so diese Diskrepanz zwischen physischer Sichtbarkeit und aber emotionaler Distanzierung.
Weiterdenken. Es gibt viele Institutionen, die das tun. Institutionen, die handeln, wenn viele schon weggeschaut haben. SozialarbeiterInnen, Streetworker. Und eben auch die Berliner Stadtmission. Ein Verein, der Menschen in Not hilft. Und zwar seit fast 150 Jahren. Eine von ihnen ist Karen.
Ja, ich heiße Karen Holzinger. Ich bin Sozialarbeiterin. Ich bin bei der Berliner Stadtmission für den Bereich der Wohnungslosenhilfe zuständig.
Bevor wir weiter in Karens Arbeit eintauchen, müssen wir erstmal eine Begrifflichkeit klarstellen. Wohnungslos ist nicht gleich obdachlos. Denn wenn du an jemanden ohne Wohnung denkst, welches Bild hast du dann vor Augen?
Na, so ein Mann in mittleren Jahren, verwahrlost, vielleicht auch alkoholisiert, der an der Straße sitzt und bettelt. Und das ist nur ein Bruchteil der Menschen, die ihre Wohnung verlieren. Also es muss uns klar sein, die Leute, die auf der Straße leben und so auch verwahrlost sind, das ist ein ganz kleiner Teil der Menschen, die wohnungslos sind.
50.000 Obdachlose gibt es in Deutschland. Wohnungslos sind mehr als 10-mal so viele, nämlich rund 600.000 Menschen. Obdachlos ist, wer auch nachts draußen ist. Wohnungslos hingegen, wer eine andere Art der Unterkunft findet, in Notfalleinrichtungen, Heim, Frauenhäusern oder bei Freunden oder Familienmitgliedern.
Der Wohnungsverlust ist oft der Endpunkt von vielen, vielen, vielen Problemen, die eben sich alle kumulieren. Also dass wir da noch besser werden, dass die Leute, bevor sie die Wohnung verlieren, schon die Hilfe bekommen, die sie brauchen.
Und genau das macht die Berliner Stadtmission, Menschen in prekären Situationen zu unterstützen. Das Angebot ist zahlreich, der Bedarf leider auch. Beratungsstellen, Sprachkurse, eine Clearingstelle für nicht krankenversicherte Menschen, Hygienezentren, Kleiderkammern und vor allem auch Notunterkünfte. Doch gerade dort herrscht akuter Platzmangel. Rund 1.100 Plätze für Notübernachtungen sind in Berlin verfügbar. Bei den geschätzten Obdachlosenzahlen kannst du dir vorstellen, dass die Rechnung kaum aufgeht. Die Notübernachtung der Berliner Stadtmission der Lehrter Straße ist auf 125 Menschen ausgelegt, beherbergt derzeit aber bis zu 170 Schutzsuchende. Gnadenlos überbelegt.
Das sind so die Sachen, die jedem offen stehen, ohne Ansehen der Person. Die werden natürlich sehr gut angenommen. Also ein Ort, wo sie nicht das Gefühl haben, sie stören und sie müssen Angst haben, dass sie gleich vertrieben werden. Und das geben wir ihnen. Und dafür sind die allermeisten Leute sehr dankbar.
Eines der bekanntesten Projekte ist der Kältebus. Von November bis März sucht das Team Wohnungslose auf der Straße auf und fährt sie auf ihrem Wunsch zu einem sicheren Übernachtungsplatz. Ein Hilfsangebot, das vor allem die Menschen erreicht, die es nicht mehr von alleine in eine Notunterkunft schaffen. Den Kältebus gibt es schon länger als mich, denn gestartet ist er im Jahr 1994. Auch dank Karen.
Der ist entstanden vor eben 30 Jahren, weil ich war da selber mit dabei. Damals war ich in einer Einrichtung für Wohnungslose und wir haben gemerkt, es kommen viele Leute gar nicht zu uns. Also denen geht es so schlecht, die sind so in ihrer eigenen Welt, die kommen nicht. Und das sind ja die, die als erstes im Winter auch erfrieren. Und das war so ein kalter Winter. Und dann haben wir gesagt, wir gucken mal, was passiert, wenn wir zu den Leuten hinfahren und ihnen anbieten, sie zu einem Ort zu fahren, wo sie sicher sind und warm.
Und das ist dann eben sehr schnell sehr gut angenommen worden.
Und dann hatten wir bald das Problem, dass wir gesagt haben, ja, wir haben jetzt Leute, die wollen mit uns mitfahren, aber wir haben gar nicht Orte, wo wir die lassen können, weil das waren eben oft auch Leute, die wirklich in sehr schlechten Zustand waren, also verlaust. Man weiß nicht, welche Tiere da noch überall waren. Also so, dass auch die Einrichtungen, die es gab, gesagt haben, also tut uns leid, aber wir haben ja noch nicht mal eine Dusche hier, wir können die nicht aufnehmen. Und dann haben wir eben als Berliner Stadtmission gesagt, okay, wir brauchen Orte, wo wir die Leute hinbringen können und haben jetzt selber ungefähr 300 Plätze, wo wir mit dem Kältebus die Menschen nachts hinfahren können, wo sie eben die Versorgung bekommen, die sie brauchen.
Das Projekt ist wirksam, weil es davon lebt, dass Menschen sich gegenseitig aufmerksam wahrnehmen und wenn Not besteht, eben Hilfe holen. Pro Nacht kommen bis zu 100 Anrufe.
Das Leben auf der Straße ist so geprägt von, ich sag mal, gesundheitsbezogenen Grenzüberschreitungen. Das heißt, jemand, der auf der Straße lebt, der gewöhnt sich ab, sich um die eigene Gesundheit zu sorgen. Das finde ich manchmal erschütternd, wenn wir mit dem Bus unterwegs sind, dass die Leute gar nicht merken, wie krank sie sind und dass sie gar nicht merken, dass sie Hilfe brauchen. Das heißt, man kann es verlieren, die Fähigkeit, sich selber körperlich wahrzunehmen.
Von daher einmal Handys raus und die Nummer des Kältebus abspeichern. Auch in diesem Winter ist er zwischen 20 Uhr und 2 Uhr erreichbar. Die Nummer lautet 030 690 333 690.
Und wichtig ist für uns aber immer im Kältebus, dass man vorher erklärt, will der wirklich Hilfe? Und weil jede Fahrt, die wir machen, die eine Fehlfahrt ist, kostet kostbare Zeit, die wir dann nicht haben, um die Leute aufzusuchen, die es wirklich brauchen.
An dieser Stelle noch eine Ergänzung. Es ist immer die Rede davon, dass die Angebote möglichst niedrigschwellig sein sollen. Das bedeutet, der Zugang zu einem Hilfsangebot soll ohne große Hürden ermöglicht werden. Niedrigschwellig heißt allerdings nicht barrierefrei.
Es gibt sehr viele Menschen auf der Straße, die im Rollstuhl sitzen. Meistens, weil irgendwelche Gliedmaßen amputiert wurden. Und für die gibt es im Winter keine Plätze. Oder was ist keine? Aber ich glaube, es gibt 7 Plätze. Wenn wir mit dem Kältebus unterwegs sind, müssen wir manchmal jemanden, der sagt, ich würde gerne mit euch mitkommen, sagen, tut uns leid, wir können dich nicht mitnehmen, weil wir haben zwar einen Rollstuhl geeigneten Bus, aber wir haben niemanden, der einen Rollstuhlfahrer aufnehmen kann. Das ist schlimm.
Das ist wirklich schlimm.
Ja, und das ist so ungerecht, dass alle anderen haben so die Möglichkeit immer noch zu sagen, na, wir rufen jetzt nochmal den Kältebus oder wir schicken den nochmal in die Notübernachtung. Und unsere Mitarbeitenden müssen es dann irgendwie gestalten. Und wir haben glücklicherweise unheimlich tolle Mitarbeiterinnen, die sich wirklich immer einen Kopf machen und immer noch eine Lösung finden. Aber ich frage mich manchmal, woher nehmen die so viel Liebe und Kraft und Durchhaltevermögen, da nicht dran kaputt zu gehen, an so viel Leid.
Die Bundesregierung hat sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Bis zum Jahr 2030 will sie laut Koalitionsvertrag Obdachlosigkeit in Deutschland überwinden. Um das zu schaffen, gibt es neue, unkonventionelle Lösungsansätze. Denn das Erste, was Wohnungslose brauchen, um nicht mehr wohnungslos zu sein, sind
Wohnungen, weil das allerbeste Mittel gegen Wohnungslosigkeit sind Wohnungen. Und wir haben zum Beispiel das Projekt Housing First, setzt ja genau da an und sagt, wir wollen die Wohnung am Anfang setzen, auch wissend, dass jeder Mensch braucht einen Ort für Rückzug.
Mal eben eine Wohnung für Obdachlose ohne Wenn und Aber? Wie soll das gehen in einer Stadt wie Berlin, wo es sowieso schon viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt? Was auf den ersten Blick utopisch klingt, ist äußerst erfolgreich in der Praxis. Entwickelt wurde der Housing First Ansatz um die Jahrtausendwende in den USA als Alternative zum bestehenden System von Notunterkünften. Die Idee dahinter ist simpel und steckt ja schon im Namen. Zuerst muss eine dauerhafte Unterkunft her, und zwar ohne Vorbedingungen. Erst dann werden andere Probleme wie Suchterkrankungen etc. angegangen. Für Betroffene eine Chance, sich selbstbestimmt wieder ein Leben in der Gesellschaft aufzubauen. Auch Benjamin Irmscher sieht Vorteile in der noch relativ neuen Herangehensweise.
Weil man herausgefunden hat, dass eben eine Wohnung Voraussetzung für alles andere ist. Ja. Es ist sehr, sehr schwer, sich einen Job zu suchen, wenn man keine Wohnung hat. Es ist sehr, sehr schwer, sich beim Arbeitsamt vorzustellen, wenn man keine Wohnung hat. Sozial ist das für die Leute eine komplette Katastrophe. Also wenn du dir vorstellst, du weißt heute Abend nicht, wo schlafe ich, wo bin ich sicher. Ja, das ist ja für, vor allen Dingen für Frauen nochmal ein Riesenproblem. Sicherheit, aber auch für Männer. Gewalt gegenüber Obdachlosen nimmt zumindest gefühlt auch zu.
Aber es ist immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Also das erreicht vielleicht, wenn es hochkommt, 300 Leute. Und der Bedarf ist natürlich viel größer.
Wie erfolgreich Housing First sein kann, zeigt Finnland. Seit Modellbeginn im Jahr 2008 hat sich die Zahl der Obdachlosen mehr als halbiert. Von 8.260 auf 3.686 im Jahr 2022. Und die Perspektive ist klar. Bis zum Jahr 2027 soll jeder in Finnland eine Wohnung haben. Housing First ist also äußerst wirksam. Aber Housing First bedeutet eben auch, einen Schritt in das häusliche Leben zu machen mit allen dazugehörigen Verpflichtungen.
Das Leben auf der Straße hat einen großen Vorteil, den wir uns Bürgerliche nicht so gut vorstellen können. Man hat den ganzen Tag damit zu tun, sein tägliches Überleben zu sichern und muss sich vielen großen Fragen nicht stellen. Und das ist auch was, was wir merken, wenn dann Leute, die lange auf der Straße gelebt haben, wieder irgendwie in eine Wohnung kommen, dann kommen so viele Probleme von allen Seiten, die Gesundheitsprobleme, die rechtlichen Probleme, ja, dann kommen irgendwelche Vorladungen, irgendwelche Schuldenbriefe und so. Und ich sag mal, so schlimm das Leben auf der Straße ist, im Moment kann es sein, dass es für mich sozusagen das ist, was ich gerade noch bewältigen kann. Aber mich dann den Behörden wieder auszusetzen und sozusagen alles wieder von null anzufangen. Das größte Problem für Menschen, die wieder in eine Wohnung kommen, ist Einsamkeit. Und auf der Straße ist man wahrscheinlich auch einsam, aber anders einsam. Also ich habe einen enormen Respekt vor jedem, der diese Energie nochmal aufbringt. Und das ist im Grunde unsere Hauptaufgabe auch in den sogenannten niedrigschwelligen Hilfen, dass wir versuchen, Leuten zu motivieren, dass sie nochmal den Mut fassen, zu sagen, es könnte sich was ändern.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich klingt bis hierhin alles irgendwie ziemlich abstrakt. Die Projekte, die tollen Hilfsangebote, die herausfordernde Arbeit im Krankenhaus. Alles total wichtig, aber irgendwie hat das alles auch erst einmal wenig mit meinem eigenen Leben zu tun. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Ich würde sagen, Obdachlosigkeit geht uns alle an.
Ich glaube, weil es uns ja anficht. Da ist jemand, der ist, dem geht's offensichtlich richtig schlecht, jedenfalls viel schlechter als mir. Und dann bin ich natürlich gefragt als Mensch, ich persönlich auch. Wenn ich diese Not sehe, dann habe ich im Grunde ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten.
Wie eben in der Notaufnahme auch. Da hieß es, stationär aufnehmen oder nach Hause schicken. Für uns in der Bevölkerung gibt es im Alltag zwei Alternativen.
Entweder ich wende mich hin und tue etwas oder ich gucke weg und versuche sozusagen das auszublenden, dass da jemand ist. Und ganz ehrlich, ich kann das auch verstehen, dass man in Berlin, wo ja wirklich überall so Not ist, auch mal einfach Zeiten braucht, wo man sich nicht um die Not anderer Menschen kümmert. Schwierig ist eben, wenn man es nie tut.
Rettungswagen. Also das ist die klassische Geschichte ist der, wir nennen es immer in der Medizin, der besorgte Bürger hat irgendwo auf der Straße jemanden liegen sehen und hat einen Rettungsdienst gerufen.
Karen hat erzählt, dass Obdachlose oft die Fähigkeit verlernt haben, den eigenen Körper wahrzunehmen, um sich um die eigene Gesundheit zu sorgen. Das heißt, von sich aus ruft kaum ein obdachloser Mensch einen Krankenwagen.
Und wie gesagt, ich kenne beide Seiten. Ich fahre ja selber Rettungsdienst, bin Notarzt. Und da wird immer so ein bisschen dann manchmal nicht geschimpft, aber andersrum, man muss, glaube ich, auch verstehen, dass der Rettungsdienst auch irgendwann denkt so, ey, 6 von 12 Einsätzen heute waren Obdachlose auf der Straße einsammeln und ins Krankenhaus bringen. Ja? Dass man da irgendwann abstumpft, ist, glaube ich, klar. Und weil die haben ja irgendwie mal Rettungs- oder Notfallsanitäter gelernt, um Leute in akuten Notfallsituationen zu versorgen und nicht um soziale Probleme dieser Gesellschaft irgendwie zu lösen.
Obdachlosigkeit ist eine enorme soziale und gesundheitspolitische Herausforderung.
Es ist sicherlich auch in gewisser Weise politisches Versagen, weil es irgendwie keinerlei Ansätze gibt.
Man könnte sogar so weit gehen und sagen, Obdachlosigkeit ist eine der extremsten Formen der sozialen Ausgrenzung.
Wir haben in der Rettungsstelle zum Beispiel keinen Sozialdienst, der für uns zuständig ist, wo ich mal sagen kann, ey, kannst du mal bitte gucken, haben wir irgendwo eine Unterkunft, wo wir den Menschen hinschicken können? Ja, wo dann vielleicht wiederum Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterinnen sind, die sich um den kümmern und den weiterversorgen und dafür sorgen, dass er dauerhaft in eine Wohnung kommt, einen Therapieplatz kriegt und so weiter und so fort. Und so eine Strukturen gibt's, wenn dann nur als absoluten Flickenteppich.
Mir kommt es vor wie ein endloser Kreislauf. Viele beteiligte Akteure, aber niemand ist irgendwie richtig zuständig. Das Resultat? Ein zusammengestückeltes Hilfesystem, irgendwo zwischen Notaufnahme, Notunterkünften und der Not auf den Straßen Berlins. Auch auf folgende Frage scheinen alle Beteiligten keine richtige Antwort zu haben.
Wenn Leute ja gar keinen Versicherungsschutz aufgrund fehlender Leistungsansprüche haben, wie soll man die behandeln? Also da werden ja nur Notfallsachen, also die wirklich jetzt das akute Überleben sichern, werden ja dann durchgeführt. Aber alle anderen Sachen fallen ja dadurch raus, ne?
Das ist ja das nächste Problem, dass es ein krasses Minusgeschäft ist. Auch wenn man jetzt natürlich bei der Medizin nicht von Geschäft sprechen möchte, aber irgendwie müssen wir auch unsere Leute bezahlen und es sind Peanuts, was wir da kriegen für nicht versicherte Leute. Aber was natürlich dann auch, wenn man sich die Zahlen anguckt, sicherlich auch ein ökonomischer Schaden irgendwo ist, in Anführungsstrichen. Ja, das ist ja alles, bezahlt ja alles der Steuerzahler am Ende. Weil Vivantes kriegt dafür irgendwie ein bisschen Geld, auch wenn es überhaupt nicht das widerspiegelt, was wir an Energie und Kraft und Ressourcen da reinstecken.
10 Millionen Euro. Das ist die gigantische Summe, auf der Kliniken in Berlin durch die Notfallbehandlung Obdachloser und anderer Patientinnen ohne Krankenversicherung sitzen bleiben. Und zwar jedes Jahr. Ein riesiger Konflikt. Denn obwohl Krankenhäuser wissen, dass ihnen ein finanzieller Schaden droht, wollen sie selbstverständlich ihrem medizinischen Versorgungsauftrag nachkommen. Hier mal 2 Zahlen, um die Lage zu verdeutlichen. Eine Studie der Ärztin Jenny de la Torre Castro und ihrer gleichnamigen Stiftung sagt, dass zwischen 70% und 90% der Obdachlosen, die sie betreut, ohne Krankenversicherung leben, obwohl diese Pflicht ist. In diesem Fall kommen eigentlich die Sozialämter ins Spiel. Aber auch die erstatten so gut wie keine Kosten für Krankenhausaufenthalte. In Berlin zum Beispiel wurden nur etwa 50 von 2500 Anträgen bewilligt. Versorgt werden Obdachlose dennoch. Irgendwie nach eigenem Ermessen. Denn wie Richie eben schon gesagt hat, müssen Krankenhäuser Unversicherte nur dann behandeln, wenn es sich um einen Notfall handelt. Eine Definition, die viel Interpretationsspielraum lässt.
Ich bin jetzt so nicht der Heilige Samariter, muss ich auch ehrlich sagen, ne, der jetzt jedes Mal so um Obdachlosen steht und sich da kümmert und so. Aber ab und zu will ich jetzt dann auch wissen, was da unter der Decke manchmal auch ist. Oder was da so los ist. Ne? Und nicht immer nur weggucken. Ich finde, weggucken finde ich immer problematisch. Und hingucken bedeutet halt auch auf der Rettungsstelle, ist halt auch schwer, seinen Balance hier zu finden. Das ist, glaube ich, Berufserfahrung und so ein bisschen Instinkt. Auch Wissen, dass auch die Behandlung brauchen. Und nicht immer als allerletzte behandelt werden müssen. Weil die Leute sind manchmal viel mehr krank als andere Patienten, die immer so im sichtbaren Bereich liegen. Oder um die man sich immer so vermutlich immer als Erste kümmern würde.
Während Obdachlose oft viel zu spät versorgt werden, werden sie aus den verschiedensten Gründen tendenziell zu früh entlassen. Und dann geht das Ganze von vorne los. Auch hier ein scheinbar endloser Kreislauf.
Es gibt so gewisse Leute, die kennt man, die haben so einen Drehtüreffekt, die kommen halt immer wieder. Und da merkt man einfach auch, man kann sich hier Mühe geben, wie man will.
Erinnerst du dich noch an die erste Folge aus der ersten Staffel? Dort waren wir in der Rettungsstelle Neukölln. Ulrike von Arnim sagte damals Folgendes.
Im Jargon gibt es Patientinnen und Patienten, die als Heavy User bezeichnet werden, weil sie zum Teil mehrfach am Tag kommen. Schon mehrfach im Monat bedeutet ja irgendwas. Das würde Ihnen und mir jetzt nicht so passieren.
Wir hatten mal einen jungen Mann, der vom Rettungsdienst gebracht mit der Maßgabe, der ist besoffen, haben wir auf der Straße irgendwo gefunden, eingesammelt. Und der dann halt hingelegt wurde bei uns, es war extrem voll. Kollegen haben sich um alle anderen gekümmert, haben den kurz mal angeguckt, haben geguckt, okay, der ist irgendwie erweckbar, der kann mit mir reden, aber halt kein Deutsch. Der dann aber im Verlauf eher vom Zustand schlechter geworden ist. Der war auch von oben bis unten, das ist das nächste Problem, die hygienische Bedingungen sind also grauenvoll. Der war von oben bis unten zugekotet eigentlich. Und dann haben wir den gewaschen irgendwann, weil wir gesagt haben, irgendwie, den müssen wir mal komplett untersuchen. Haben den wirklich komplett ausgezogen und am Ende war das Problem, dass der Fuß eben komplett entzündet war. Und er war so stark entzündet, dass der Mensch am Ende seinen Fuß verloren hat. Und der ist dann Monate später im gleichen Zustand wiedergekommen. Wir haben ihn erkannt daran, dass das Gesicht so bekannt vorkam und der Fuß halt fehlte. Und wir gesagt haben, das ist der gleiche von damals.
Es gibt definitiv Personen, die seit den 4 Jahren, seitdem ich da arbeite, ich immer noch sehe. Und ich bin überrascht, dass sie manchmal noch kommen. Weil das heißt, es gibt ja manchmal so eine Peaks an einer Frequenz, wo ich sage, ey, der Typ kommt jetzt hier gerade jeden Tag und dann kommt der irgendwann nicht mehr. Und dann denke ich mir, was ist mit dem jetzt passiert?
Und was ist passiert?
Von dieser einen Person, von der ich gerade rede, die kam immer so einem schlechten, aber irgendwie noch überlebensfähigen Zustand an. Und dann wurde das immer schlimmer, eskalierte immer weiter. Wurde immer kränker und immer sozusagen sichtbar kränker über Wochen. Und irgendwann ist die Person dann nicht mehr wiedergekommen. Und irgendwann habe ich sie dann an der Grünberger Straße an so einem Geldautomaten liegen sehen. Ich so, scheiße, den Typen kennst du doch. Praktisch sah er fast tot aus, um mit mir ehrlich zu sein. Und dann habe ich dann Rettungswagen gerufen. Ich habe gesagt, ey, der ist bekannt im Klinikum Friedrichshain. Jetzt fahrt den da wahrscheinlich einfach hin. Und dann haben die gemacht. Seitdem habe ich ihn, glaube ich, nie wiedergesehen. Der ist wahrscheinlich tot.
Sterben auf der Straße passiert oft einsam und einem schleichenden Verlauf. Auch der Alterungsprozess setzt deutlich früher ein. Deutlich ist hier fast untertrieben. Es ist dramatisch. Obdachlose Menschen haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von gerade einmal 49 Jahren. Das heißt, sie sterben 30 Jahre früher als Menschen, die eine Wohnung haben.
Also mir hilft es manchmal mehr, um zu verstehen, was für mich Leben oder am Leben sein bedeutet. Ich finde das eigentlich... Also ich nehme mir da, versuche mir, ich hoffe, das kriege ich schräg, wieder mal was Positives für mich irgendwie rauszunehmen, anstatt mich davon irgendwie runterziehen zu lassen. Ich sage das jetzt nur für mich. Ich habe so eine verdammte privilegierte Situation. Ich bezahle für mein Privileg, in so einer westlichen Gesellschaft zu leben und dass es mir gut geht. Ich bezahle dafür. Dann gebe ich da 1 Euro hin. Und das versuche ich, möglichst kategorisch zu machen. Das meine ich so mit hingucken.
Also ich gucke da schon hin, weil ich finde das... Eine schreckliche Entwicklung, dass, wenn man dann irgendwie in Medien liest, das gab es vor ein paar Jahren mal den Fall, dass da irgendwer jemand in der Bank lag, am Ende tot. Und auf der Überwachungskamera hat man dann gesehen, wie erstmal noch eine Stunde lang die Leute über ihn drüber gestiegen sind, um Geld zu holen. Und das finde ich irgendwie eine sehr extrem bedenkliche Entwicklung. Und das ist ja genau das, was ich am Anfang sagte, dass eigentlich alle Beteiligten unzufrieden sind am Ende. Also wir sind als Personal unzufrieden, weil... Wir wollen Leuten helfen, wir wollen sie irgendwie in einem besseren Zustand entlassen, als sie gekommen sind. Gefühlt hat man selten mal ein Erfolgserlebnis. Wobei man natürlich auch sagen muss, wir kriegen die Erfolgserlebnisse ja nicht mit, weil die kommen ja nicht wieder.
Und wieder beginnt eine kalte Nacht in Berlin. Und wieder beginnt eine Nacht, in der Zehntausende ohne Wohnung, ja sogar Tausende ohne Obdach einen Platz zum Schlafen suchen. Es ist die Gleichzeitigkeit, die ich besonders bedrückend und herzergreifend finde. Dass das alles direkt neben uns stattfindet. Obdachlosigkeit scheint wie eine Parallelwelt zu sein. Und ganz ehrlich, so empfinden es wahrscheinlich die meisten von uns. Parallelwelt bedeutet aber eben auch eine Welt, die keine Überschneidungspunkte hat mit unserem privilegierten Leben. Und das finde ich auch irgendwie befremdlich. Wir haben gehört, Obdachlosigkeit ist eine Situation, in der wirklich niemand zufrieden ist. Vielleicht geht es auch darum, Widersprüche auszuhalten, dieses Gefühl zu ertragen, nicht oder nicht genug helfen zu können, aber im Notfall eben da zu sein. Obdachlosigkeit ist eine gigantische Herausforderung. Es heißt immer, es ist ein Thema am Rand der Gesellschaft. Ich finde, damit ist es einfach, sich davon zu distanzieren. Es geht um große Fragen wie Haltung, Finanzierung, eine langfristige Perspektive. Aber manchmal reicht eben auch ein kurzer Blick.
Erstmal ganz einfach, wenn ich jemanden sehe, der an der Straße sitzt und dem es offensichtlich nicht so gut geht und der guckt mich an, zurückgucken, Augenkontakt und freundlich lächeln. Ich glaube, das ist, können wir uns gar nicht vorstellen, wie schön das ist, wenn man in dieser Situation das Gefühl hat, ich werde wahrgenommen und ich werde freundlich wahrgenommen.
Ein wachsamer Blick kann Leben retten.
Manchmal nicke ich einfach nur, wisst ihr, dass einfach so eine Wahrnehmung einfach auch herrscht.
In diesem Sinne sage ich auch, schau hin, nicht weg und ruf im Zweifel lieber Hilfe. Das war die zweite Folge der zweiten Staffel von Echt krank. In der nächsten Episode geht es um eine Krankheit, von der die meisten wahrscheinlich nicht einmal wissen, dass es krankhaft ist. Nämlich Adipositas. Wir sprechen mit Caro, die ihr Gewicht fast halbiert hat.
Eigentlich warst du vorher immer nur fett. Für alle anderen. Ne? Faul, fett, dumm.
Ihrem Arzt, der ihre OP begleitet hat.
Essen Sie bitte weniger und bewegen Sie sich bitte mehr. Ist genauso dämlich, wie einem Depressiven zu sagen, denk doch glücklich.
Und wir treffen ihre Ernährungsexpertin, die sagt, wir leben quasi alle in einer schwierigen Ernährungsumgebung.
Weil ja wohlschmeckendes, aber ungesundes Snackfood jederzeit überall verfügbar ist.
Vielen Dank an alle unsere GesprächspartnerInnen. Wenn dir die Episode gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Echt krank ist eine Produktion von Vivantes in Kooperation mit UVA, Soundpool Studio und Maniac Studios. Ich bin Nelly Thalbach. Tschüss und bis zur nächsten Folge.